nachdem Shades of Grey ins Kino gekommen ist, die Woche danach hatten wir unglaublich viele Anrufe von Frauen mittleren Alters mit der Fragestellung, ob meine Sexualität noch normal ist, weil sie eben keine Lust auf SM-Sex haben. Und das finde ich schon auch nochmal spannend. Und da geht es mir gar nicht darum zu sagen, man darf keinen SM-Sex haben. Das soll jeder Mensch für sich entscheiden, so wie er möchte. Nur die Frage ist eben, ob die Menschen eben wirklich selber in der Lage sind zu entscheiden. Also ist es wirklich eine bedürfnisorientierte Halt dann im Rahmen von Sexualität? Oder ist es eben der Part, ich mache Dinge, weil ich denke, die gehören dazu?
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reinhört bei Psycho trifft Coach. Willkommen! Kurt und ich als Kollegen und Geschwister packen heute ein wirklich ganz spannendes Thema an und sind dabei nicht allein. Es geht um das heiße Eisen Sexualität. Dabei haben wir uns keinen geringeren mit an den Tisch geholt als Carsten Müller. Er arbeitet als Sexual- und Paartherapeut, ist Geschäftsführer der Praxis für Sexualität in Duisburg, hat schon in diversen TV-Formaten zu dem Thema gesprochen und ist nebenbei auch noch Ehemann und Familienvater. Also, wie er das alles vereint, welchen Themen er immer wieder in der Praxis begegnet, warum Sexualität von vielen, selbst heutzutage, im Grunde nur angekratzt wird und weshalb er auf Partys schon lange nicht mehr erzählt, was er eigentlich beruflich macht. Das alles und noch viel mehr erklärt er uns. Kurt und ich sind ganz gespannt und wir freuen uns sehr auf die neue Folge mit euch, mit einem tollen Gast und reichlich Gesprächsstoff. Schönen guten Abend alle zusammen, da sind wir wieder mit Psycho trifft Coach, endlich die neue Folge und vor allem endlich wieder nicht nur wir beide, Kurt.
Jawohl, genau.
Also erstmal schön, dass du da bist, Kurt.
Ja, ne? Ich freue mich auch, ja.
Das müssen wir immer sagen,
ja, immer.
Ich finde das einfach schön,
ich
finde es auch einfach schön, dass wir uns da immer loseisen von der Familie und schaffen uns zu sehen und jetzt haben wir es sogar noch geschafft, noch einen anderen Familienpapa hier an den Tisch zu bekommen. Man könnte sagen, das Thema hat eigentlich auch was damit zu tun. Mhm. Im Grunde wissen ja auch alle schon über das Thema Bescheid, deswegen gehen wir da jetzt gar nicht so besonders drauf ein. Aber erstmal, es ist der Carsten Müller.
Hallo, schönen guten Abend.
Ja, hi. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass
danke,
du da bist.
Danke für die Einladung. Lecker Kekse, M&Ms. Sieht man nicht, ist aber trotzdem wichtig.
Ja, Speckgauern.
Schön, das freut mich, dass du dich wohlfühlst. Also, dass wir jetzt erstmal dass wir es auch geschafft haben, endlich mal diesen Abend zu bekommen. Also, wir haben den ja schon länger terminiert und jetzt sitzen wir endlich hier alle an einem Tisch. Also Carsten ist heute bei uns in seiner Rolle als Geschäftsführer und in der Praxis für Sexualität. Also du bist Sexualtherapeut und Sexual- und Paartherapeut im Grunde, als auch Sexualpädagoge. Mhm. Dann bist du auch unter anderem schon in verschiedenen TV-Formaten unterwegs gewesen und hast da so ein bisschen auch was drüber erzählt, was wahrscheinlich sehr, sehr viele gerne gehört haben. Und du bist Buchautor und auch, wie gesagt, noch Familienvater. Also erstmal, wie kriegt man das denn alles überhaupt auf die Reihe?
Ja, das klingt mehr, als es dann ist. Und ich glaube, es gibt genug andere Jobs, wo auch viele Menschen viel zu tun haben. Und die Titel-Liturgie klingt dann erstmal immer sehr groß. Aber das ist alles entspannt. Und das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, da ist es einfach die Vielfältigkeit, die es dann eben auch nochmal so spannend macht. Und Sexualität ist einfach ein Riesenthema. Ne? Ohne Sex würden wir alle nicht sitzen. Ohne Sex würde niemand hier diesen Podcast hören. Und darum ist das ja schon erstmal ein ganz spannender Part und eben auch ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen, der in irgendeiner Art und Weise dann hier über dem Planeten rumrennt.
Stimmt.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir auch wahrscheinlich, sobald du deinen Beruf erwähnst, wahrscheinlich direkt so neugierige Augen auftauchen, oder?
Ehrlicherweise, auf Partys erzähle ich nicht mehr, was ich mache. Also, habe ich keine Lust. Also, das ist echt, das ist ja schon irgendwie auch nochmal so spannend, dass das Thema immer irgendwie bei Menschen auch nochmal was auslöst. Ne? Also man hat einfach auf der einen Seite so die Assoziation Sexualität, überall so frei verfügbar und man wird überall mit Sex vollgeballert und Pornografie und dann ist man irgendwie in der Stadt und dann riesen Amorelie-Werbeplakate mit großen Dildos und so. Und was ich so erlebe, dass es auf der einen Seite das eine Extrem ist, noch nie so offen gewesen. Und trotzdem redet keiner drüber.
Stimmt.
Und das, finde ich, ist einfach ein total interessantes Spannungsfeld einfach, Wir haben als Praxis für Sexualität im Ruhrgebiet, unsere Praxis in Duisburg, wir haben ein Dreivierteljahr Praxisräume gesucht, weil uns keiner als Praxis für Sexualität haben wollte. Ihr wollt ein Plakat aufhängen oder ihr wollt ein Schild draußen aufhängen? Ja, wir würden auch gerne ein Schild aufhängen und so. Und das ist schon abgefahren eben auch, was dann irgendwie nochmal passiert. Und dann sind wir nämlich sehr weit weg von irgendwie auch nochmal einer Offenheit und ja, ganz spannend. Also vom Finanzamt kriegen wir manchmal Briefe, da stehen nur unsere Namen, da steht nicht Praxis für Sexualität. Wir hatten auch schon offizielle Stellen mal bei uns, die dann wissen wollten, was wir so mit Hygiene und keine Ahnung was für Dinge machen. Also ne, Sexualität ist dann direkt einfach auch in so einer, naja, sagen wir mal Schmuddelebene so. Und das ist schon interessant, dass das einfach da wirklich mit Sexualität bei vielen Menschen dann irgendwie nochmal passiert.
Ja. Ich finde das ganz toll. Also, weil Carsten spricht mir so aus dem Herzen und ich finde das Thema, was du mitbringst, auch als Experte, und ich bin auch total neugierig, was du alles erzählst. Es ist so wichtig. Also wie beim Kochen das Wasser. Also es ist einfach so. Es benutzt jeder, aber keine Rede drüber. Und letztendlich ist es das A und O. Also ich kann das also wirklich nur unterschreiben und bestätigen. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Bevor wir einsteigen, würde ich noch ganz kurz zurückgehen zum Anfang, als du sagst Familienpapa, nämlich wie wir uns auch kennengelernt haben, wie Carsten hingekommen ist. Weil allein da, das passt zum Thema, oder?
Ja, absolut, klar. PKIP, PKIP ist das Zauberwort. Für alle, die PKIP nicht kennen, es geht darum, dass die Kinder, ich weiß nicht, alle, die Kinder haben, wissen, wenn Kinder nackt sind, ohne Windel und so weiter, die fühlen sich 5-mal besser. Ja. Und PKIP, Prager Eltern-Kind-Programm, es geht einfach darum, im Grunde genommen Krabbel- und Spielgruppe, aber die Kinder sind nackt. Ich betone die Kinder, nicht die Erwachsenen oder Ähnliches. genau, und da geht es einfach darum, Sinne wahrzunehmen. Und das finde ich auch total spannend, weil das ist ja schon irgendwie auch so ein Gruppenangebot, was viele Eltern auch gerne dann nochmal für die Kinder dann eben auch nochmal nutzen und da eben auch einen Wert drin sehen. Und bei den Säuglingen, da geht das dann. Und wenn es dann auf einmal Nacktheit im Kindergarten, das wird dann nochmal spannender. Und da erlebe ich eben auch, weil wir eben auch viel so Erzieher und Sozialpädagogen in unterschiedlichen Einrichtungen schulen, dass da dann auf einmal so dieses Thema Nacktheit, was ja erstmal was völlig Normales ist, was Schönes ist, was Gutes ist, was dazugehört, dann auf einmal so hinterfragt wird. Und da finde ich einfach auch nochmal so wichtig, gerade wenn wir überhaupt darüber sprechen, ja, was ist denn überhaupt Sexualität oder was macht das mit Menschen, dass man einfach erstmal sagen kann, naja, Sexualität beginnt mit Null und geht bis tot. Was eben spannend ist, die Ausdrucksform wird anders sein. Ein Kind wird Sexualität anders nochmal wahrnehmen und anders sich in Sexualität ausdrücken, als dann ein Erwachsener, der gerade irgendwie Kinder zeugen möchte.
Oh ja.
Und dann vielleicht eben auch ein alter Mensch oder Ähnliches. Und das ist schon interessant. Alte Menschen, Menschen mit Beeinträchtigungen und Kindern, das sind so die Ersten, denen das Recht auf Sexualität auch abgesprochen wird. Mhm. Weil dann irgendwie passiert so, nee, alte Menschen, das ist dann ja auch eher eklig und fies oder so. Und das ist doch so unglaublich schade, weil ich finde einfach, ja, vielleicht die Ausdrucksform ändert sich und trotzdem wird man ja auch ein Bedürfnis haben. Und da ist eben Sexualität auch nochmal deutlich mehr als reine Penetration und Geschlechtsverkehr. Und da finde ich eben so Worte wie Lust und Beziehung und Identität, das sind ja alles so Dinge, die Sexualität einem irgendwie dann auch nochmal geben. Und da, glaube ich, um da auf die Kinder zurückzukommen, dass so da auch Kinder ihren eigenen Wert dann eben auch nochmal haben in Bezug auf Sexualität und die es eben total toll finden, irgendwie nackt zu sein und rumzuflitzen oder Ähnliches. Oder eben auch, das kennt man ja auch, dass Kinder sich vielleicht ja auch an Gegenständen reiben,
ja,
genau. Oder eben an Stofftieren oder sich selber einfach schöne Gefühle machen. So, das ist so dieser Begriff kindliche Masturbation. Ja, und die werden keine nackten Menschen dann im Kopf haben, sondern es ist einfach ein schönes Gefühl. So wie man im Sommer dann irgendwie Erdbeereis isst und vielleicht noch eine zweite und eine dritte Kugel haben will, so wollen sich Kinder dann eben auch ein schönes Gefühl machen. Ja, und das ist eben oft so, was bei Erwachsenen dann so ganz schnell dann nochmal passiert. Ah, mein Kind, und ich erlebe dann oft Erwachsene sehr schambesetzt. Und ja, das Thema Scham ist einfach was sich auch, glaube ich, dann auch durchzieht. Und das ist einfach auch spannend. So.
Hammer.
Total.
Ich freue mich voll, weil jetzt
auch. Ich auch. Ja. Also ich würde gerne einfach nur, ich versuche auf jeden Fall noch so den roten Faden zu halten. Ja, ich glaube, ihr beide werdet euch jetzt gleich sonst total verlieren, könnte ich mir vorstellen.
Vielleicht noch eine Anekdote.
Ja.
Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, nur um zum Themensammeln. Und ich kann mich noch erinnern, es war von Anfang an der Flow da. Also ich glaube, wir hatten, ich glaube, du hattest die Frage gestellt, ja, was machen wir inhaltlich? Und zack, 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 kam da gefühlt 10 Folgen raus. Deswegen so als Einleitung für das, was du jetzt sagen wirst.
Ja, wir haben echt viel vor, deswegen müssen wir
wirklich schauen, wie wir das alles so aufeinander kriegen. Wir haben ja schon angedeutet, auch so für uns, ne, zu dritt, dass wir wahrscheinlich noch eine zweite Folge machen oder du vielleicht auch nochmal kommst, wenn du magst. Mhm. Dass Carsten eine Instanz wird, bei uns mal gucken. Ja. Aber vielleicht, bevor wir so richtig einsteigen ins Thema, Carsten, würde ich mich, und da fände ich es ganz spannend, wenn du vielleicht nochmal kurz erzählst, wie du vielleicht dahin gekommen bist, also Sexualtherapeut zu werden, weil das finde ich wirklich auch ganz interessant. Was hat dich dazu bewegt, wenn das für dich okay ist? Und wie sieht das wirklich so in der Praxis aus? Also wer sind deine Patienten?
Ne? Ja, genau. Also grundsätzlich von meiner Grundausbildung her habe ich Sozialpädagogik studiert und habe dann im Jugendhilfebereich gearbeitet mit jungen Erwachsenen, wo einfach dann im Rahmen von Pubertät und jungen Erwachsenen das Thema Sexualität einfach eben auf dem Silbertablett auch nochmal ist. Und dadurch, dass es für mich nochmal ein spannender Bereich war und das war eben auch so in meinem Studium und das ist auch insgesamt ein Thema, dass es einfach in der Ausbildung von Fachkräften wenig bis gar nicht nochmal Thema ist. Ja. Weil da auch wieder, da sind wir bei Scham, können wir nachher auch nochmal drauf schauen, warum das eben so wenig Thema ist. Und darum war es für mich so, naja, okay, wenn ich jetzt hier fachlich mit den Menschen irgendwie arbeite, wo dieses Thema so groß ist, muss ich mich in irgendeiner Art und Weise fortbilden, um dann einfach meinen Job vernünftig machen zu können. Und dann habe ich eine Sexualpädagogenausbildung gemacht und habe dann nach der Sexualpädagogenausbildung, weil ich da auch nochmal dachte, boah, nee, das ist super, das finde ich gut, das finde ich spannend, dann eben wirklich die Sexualtherapieausbildung noch in Hannover an der Medizinischen Hochschule da gemacht, beziehungsweise LIS-Institut hieß das. Mhm. Genau, und dann eben würde ich dann den Sexualtherapie-Titel. Und dann mit meiner Kollegin, die Jenny Bockhoff, mit der habe ich mich dann vor 5 Jahren selbstständig gemacht. Die habe ich in der Sexualpädagogenausbildung damals kennengelernt. Und dann haben wir uns mit der Praxis selbstständig gemacht. Und wir versuchen einfach so eine Fachberatungsstelle rund um das große Thema Sexualität in all seinen Facetten zu sein. Also wir arbeiten auch zum Thema sexuelle Gewalt. Wir arbeiten zum Thema neue Medien, Pornografie und eben grundsätzlich auch zu diesem Riesenthema Sexualität. Und wenn es dann darum geht, mit welchen Menschen wir in der Praxis arbeiten, gibt es so eben diesen klassischen Part von Sexual- und Paartherapie, einzelne Menschen, Paare, von wirklich jungen Menschen, 18, 19, 20, die mit ihren Beziehungen zu uns kommen, bis hin zu mein aktuell ältestes Paar ist, da ist sie, ich glaube, ja, sie ist 65 und er ist irgendwie 67. Also daran merkt man eben auch nochmal, ja, Sexualität ist für alle eben auch nochmal ein Thema. Und ansonsten von den Themen her, wirklich von Lustlosigkeit über Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Fremdgehen, Pornografie, ist dann auch immer so die Frage, ab wann geht sowas wie Sexsucht, Pornografiesucht, Fetisch, also wirklich sehr, sehr bunt und sehr, sehr breit, dann würde ich auch nochmal angelegt, ja.
Okay, ja, vielleicht ist das auch ein ganz guter Einstieg ins Thema, dass du vielleicht erstmal erklärst, wie geht man denn meistens ran an sowas? Also vor allem, sagen wir jetzt auch mal ganz pragmatisch, da kommt ein Patient zu dir oder vielleicht, dass du auch mal das Thema einfach Sexualität nochmal so, gerade für die Hörer oder auch natürlich für uns, also Cord und mich natürlich auch gerne, das nochmal so ein bisschen mehr beschreibst. Also was versteht man eigentlich darunter? Gibt es auch Themenblöcke, auf die man das häufig auch in der Praxis so runterbricht oder, also genau, wie ist es so?
Also ich finde, vor allem würde ich nochmal wichtig, das habe ich gerade schon mal so kurz angerissen, dass einfach Sexualität deutlich mehr als rein Körperlichkeit ist und eben auch deutlich mehr als Geschlechtsverkehr. Also ich finde einfach auch so ein Part wie Fantasien und Lust sind einfach da wirklich auch wichtige Dinge, die dann eben auch nochmal als Funktion von Sexualität auch nochmal zu nennen sind. Und da finde ich es eben auch so wichtig, Lust eben gleich nicht Lust auf Geschlechtsverkehr, weil Lust wird ja immer so Lust auf Sex dann irgendwie gesehen. Aber ich finde sowas wie lustvolle Momente finde ich total schön, den Begriff irgendwie auch, weil das kennen wir doch alle, irgendwie ein gutes Essen mit einem guten Glas Wein oder so kann ja ein sehr lustvoller Moment sein, der erstmal überhaupt nichts mit Sexualität zu tun hat, der vielleicht auch in manchen Fällen dann zu Sexualität führen kann, aber das ist ja erstmal davon nochmal losgelöst. Und ich finde auch, das ist so das, was ich auch Paaren ganz oft sage, weil das finde ich ein total schönes Bild, nochmal zu sagen, boah, wo können wir uns denn lustvolle Momente irgendwie bereiten? Und lustvolle Momente, da gehört dann Sexualität auch dazu, aber was können wir denn auch unabhängig davon an lustvollen, schönen Dingen uns gegenseitig tun? Und auch, weiß nicht, wenn ich so an meine Kinder irgendwie denke, denke ich so ganz einfach, boah, wie schön ist es, denen lustvolle Momente zu bereiten, lustvolle Momente irgendwie rumzumatschen, irgendwas mit dem Essen auch mal rumzuspielen, auch das kann ein lustvoller Moment sein. Und das, finde ich, ist einfach schon mal ein großer Part von Sexualität. Und dann sind wir, glaube ich, sehr schnell, und das ist einfach auch was, da geht es allen Menschen so, der Part von Identität. Also Körpergefühl, eigene Wahrnehmung, bin ich normal, bin ich richtig so, wie ich bin? Das sind einfach Fragen, die beschäftigen alle. Und es wird immer so sehr schnell dann auf Jugendliche geschaut und so. Aber Identität ist wirklich ein Riesenthema für alle Menschen. Und dann auch in Bezug auf Sexualität, weil so diese Fragen, wirklich, bin ich normal, umfasst da einfach, ja, alle Menschen. Und da sage ich halt mal ganz schnell auch so dieses, naja, erwachsene Menschen, warum posten die irgendein Essen, was sie gekocht haben, bei Facebook? Es geht um eine direkte Rückmeldung auf das Tun zu bekommen. Bin ich richtig so, wie ich bin? Und das ist eben nicht nur das Kinderthema. Wir hatten in der Praxis, und dann finde ich auch nochmal spannend, welche Bilder dann irgendwie auch von Sexualität medial und gesellschaftlich noch vermittelt werden. Nachdem Shades of Grey ins Kino gekommen ist, die Woche danach hatten wir unglaublich viele Anrufe von Frauen mittleren Alters mit der Fragestellung, ob meine Sexualität noch normal ist, weil sie eben keine Lust auf SM-Sex haben. Mhm. Und das finde ich schon auch nochmal spannend. Und da geht es mir gar nicht darum zu sagen, man darf keinen SM-Sex haben. Das soll jeder Mensch für sich entscheiden, so wie er möchte. Mhm. Nur die Frage ist eben, ob die Menschen eben wirklich selber in der Lage sind zu entscheiden. Mhm. Also ist es wirklich eine bedürfnisorientierte Halt dann im Rahmen von Sexualität? Oder ist es eben der Part, ich mache Dinge, weil ich denke, die gehören dazu? Und da wird einem ja irgendwie auch total vermittelt, man muss total experimentierfreudig sein. Man muss irgendwie dann fünf Sexspielzeuge in der Schublade haben. Jeder soll Sexspielzeug haben, mir völlig egal. Aber die Frage ist eben diese bewusste Entscheidung. Was ist dein Lieblingspizza, Kurt?
Meine Lieblingspizza?
Ja.
Oh, die wechselt immer. Hawaii finde ich super, ist ein Dauerbrenner.
Ja. Okay.
Spinat.
Ja, Juli?
Ganz klar, Bolognese.
Ja,
das war schon früher so.
Stimmt,
ja. Und wie ist das dann, wenn du Pizza isst, in wie vielen Fällen isst du dann Bolognese?
In ganz häufig, 90%.
Ja.
Okay. Oder 80%, ja.
Okay, genau.
Ich will immer wieder was Neues nehmen, ja. Und dann denke ich so, nee,
echt?
Ich hab keinen Bock, ich will wieder meine
Pizza Bolognese. Und das ist doch genau das. Mhm. Das darf doch beim Sex genauso sein. Mhm. Warum muss es denn da so sein, dass ich total experimentierfreudig bin und 20 unterschiedliche Pizzen probiere, wenn ich doch eigentlich weiß, boah, Bolognese finde ich total geil.
Ja.
So, ne? Und das finde ich ist einfach wirklich nochmal ein spannender Part, einfach wie sehr man eben auch diesen Druck verspürt, Dinge ausprobieren zu müssen, weil man denkt, das gehört dazu. Also da finde ich auch solche Dinge interessant, was zum Beispiel auch Körperbehaarung angeht.
Spannendes Thema.
Wie sehr ist das wirklich eine freie Entscheidung oder nicht? Mhm. Wenn wir uns, es gab im letzten Jahr noch nie so viele Schönheitskorrekturen im Intimbereich. Mhm. Ne? Da sprechen wir von 3.500 Schamlippenkorrekturen. Dann frage ich euch, wie sieht die gute Schamlippe aus? Das ist ja die erste spannende Frage. Also wer entscheidet denn überhaupt, was dann irgendwie
komplett
gut aussieht und so.
Ja.
Und,
ist ja auch Geschmackssache, genauso wie mit Brüsten, oder? Also
würde
doch jedermann aussagen.
Oft geht es darum, dass die inneren Schamlippen wirklich nach innen gelegt werden, verkleinert werden oder sogar teilweise ganz weggemacht werden, weil durch Intimrasur, gerade ja auch in Sauna und so weiter, man überhaupt wirklich Schamlippen vielleicht ja auch sieht. Weil früher war es so, da würden einfach Körperbehaarung, da hat nie jemand richtig Schamlippen dann nochmal gesehen. Und dadurch ist überhaupt so ein Part dann irgendwie dann nochmal reinkommt. Und das finde ich wirklich nochmal spannend, wie sehr wirklich dann auch gerade was Körperbilder angeht, dann auch wirklich alle Menschen unter Druck stehen. Also inwieweit man da wirklich auch sagt, boah, das ist eben schon erstmal eine Aufgabe, da auch so ein Selbstbewusstsein zu haben und eben vielleicht auch nicht intim rasiert trotzdem in die Sauna zu gehen. Und, so. Und das sind auch alles Dinge, die dann schon auch an irgendeiner Stelle was mit Sexualität zu tun haben.
Ich finde, das klingt so nach einer absoluten Verunsicherung, also heutzutage, die wir dann erleben, weil du bist ja nicht mehr bei dir selber, du bist ja nicht mehr dabei, sagen zu können, okay, eigentlich, das ist ja meine Vorliebe und dann, dazu stehe ich und da bleibe ich auch bei. Und ne, dass man immer so drüber nachdenkt, was denken die anderen.
Ja.
Was würdest du sagen, Carsten, ist der Grund dafür? Warum hast du da eine Idee?
Ja, ich glaube, dass das große Problem ist einfach wirklich die eigene Sprachfähigkeit in Bezug auf Sexualität. Also kann ich mit Menschen darüber nochmal sprechen? Und da wird es ein großer Part auch von Sozialisierung eben nochmal sein. Wenn ich das als Kind selber nicht lerne oder wenn mir als Kind eben auf meine Sachfragen auch nicht auf Sachebene geantwortet wird, dann wird das einfach nochmal schwieriger werden. Und ich erlebe das ganz oft so, dass wirklich bei mir Paare sitzen, kennt man ja alle, man kommt zusammen, rosa-rote Brille, Schmetterlinge im Bauch, man kommt aus dem Bett nicht raus. Und dann kommt aber irgendwie die unterschiedlichen Einflüsse von außen und dann kommt Alltag und Alltag ist einfach ein Arschloch. Und dann ist es irgendwie auch so, dass dann so eine Schnittmenge, die man in Bezug auf Sexualität eben auch nochmal hatte, anfängt nochmal so auseinanderzugehen, weil die Einflüsse einfach größer werden. Und dann ist es eben nicht mehr ein Selbstläufer und dann ist es eben nicht mehr die rosa-rote Brille. Und dann wird es eben richtig harte Arbeit, die Schnittmenge irgendwie weiter aufrechtzuerhalten. Und dafür braucht es eine Kommunikation. Und Kommunikation über Sexualität ist für manche einfach eine neue Sprache. Und dann sage ich ganz oft Paaren auch, ja, und dann braucht es eben Vokabeltraining. Und dann eben auch überhaupt, also darüber sich auszutauschen, naja, wie besprechen wir, wie nennen wir unsere Geschlechtsteile, wie sprechen wir darüber, wie wir jetzt den Akt nennen, machen wir Liebe, schlafen wir miteinander. Ja. Das sind ja alles Dinge, die überhaupt nicht klar sind für viele Leute.
Stimmt, da fängt es ja auch schon an.
Ja, völlig. Ja, ja. Um überhaupt so eine Ebene zu haben, weil, ne, und da sind wir noch nicht bei so Themen, wenn es um Fantasien oder Ähnliches geht.
Ja.
Ne, wir sind noch 20 Schritte davor und das finde ich einen total spannenden Part, nämlich auch nochmal zu gucken, wo gibt es eine Kommunikation und wo gibt es aber überhaupt gemeinsame Zeit auch.
Ich würde ganz kurz mal unterbrechen. Weil ich würde ganz gerne mal, und zwar aus folgendem Grunde, weil ich wollte mal kurz den Hörern die Möglichkeit geben, mitzukriegen, wie wir gerade hier positioniert sind. Der Carsten erzählt gerade total, wie sagt man, sehr emotional, voll mit Herzensblut drinne. Und du und ich beobachte uns. Ich saß hier gerade mit offenem Mund so und du auch voll am Zuhören, so voll aufmerksam. Was ich daraus so ableite, ist zum einen, dass viele Dinge machen wir automatisiert und machen uns gar nicht so darüber Gedanken. Und Carsten macht doch nochmal deutlich, zum einen, wie wichtig das ist und vor allen Dingen auch, dass ich meine, das höre ich mal die ganze Zeit raus, so eine Einladung für lebt euch, lebt eure Sexualität, lebt euch selbst. Also richtig dieses Mut machen, das finde ich Hammer. Also bei mir kommt das die ganze Zeit rüber und ich bin voll begeistert. Also so.
Ich bin auch total begeistert. Ich fand auch spannend, als du am Anfang das erzählt hast, so mit eurer Praxis und wie sehr ihr da so angestoßen seid. Und wo ich mir wirklich denke, krass, ich dachte, da sind wir schon lange nicht mehr. Aber interessant, dass wir doch noch da sind. Und genau. Aber eine Frage, die sich angeschlossen hat, gerade als du erzählt hast, bevor Kurt jetzt das mal erwähnt hat. Würdest du als Sexualtherapeut sagen, oder was würdest du sagen, die Frage kriegst du wahrscheinlich total häufig gestellt, wie wichtig ist Sexualität in der Beziehung?
Ja, und da kann ich eben nicht die eine Antwort drauf geben, weil das wird erstmal jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Das ist ja auch wichtig. Okay. Mhm. Und weil auch da, ich finde dieses Schnittmengenbild wirklich ganz gut, weil jeder Mensch wird ja so sein eigenes Bild von Sexualität haben. Das ist genährt aus eigener Erziehung, eigener Sozialisierung, wie bin ich groß geworden, was sind meine ersten Partnerschaftserfahrungen und was sind dann eben auch meine Sexualitätserfahrungen. Dieses Bild, wenn wir dann über Beziehung und Partnerschaft reden, trifft dann ja eben auf das Bild des anderen.
Ja.
Und dann sind wir bei der rosa-roten Brille, da passen dann die Bilder auf jeden Fall zueinander, da muss man nicht drüber reden. Und dann geht es eben aber los, nämlich das gemeinsame Bild von Sexualität zu kreieren. Und das ist ja das Schwierige. Und da ist es eben auch so, und darum kann man eben nicht pauschal sagen, so und so muss Sexualität und so groß muss der Stellenwert sein, sondern da wird sich dieses Bild im Rahmen von Biografie nochmal ändern. Also ne, das Bild von gemeinsamer partnerschaftlicher Sexualität wird sich nach dem ersten Kind in den ersten ein, zwei Lebensjahren auf jeden Fall schon mal ändern.
Ja.
So. Und da braucht es dann genau die Auseinandersetzung, weil wenn der eine dann nämlich unzufrieden ist und denkt, boah, aber früher war doch alles besser und ich will das wieder früher. Nee, es wird kein früher geben, sondern es wird darum gehen, wieder ein neues Bild zu kreieren. Und das Spannende finde ich dann eben auch, selbst wenn man dann als Paar ein gemeinsames Bild gefunden hat, wo man beide sagen, ja, super. Und es geht gar nicht um 50-50. Es geht darum, irgendwie ein Gefühl zu haben, ja, das passt. Man wird dieses Bild nicht 1:1 auf eine andere Beziehung übertragen können. Also wenn dann nämlich die Partnerschaft aus welchen Gründen auch immer dann beendet ist, dann reicht es eben nicht zu wissen, boah, da hatte ich ja eine Idee. Na, weil dann geht es wieder darum, der andere hat ja wieder ein anderes Bild. Und dann wird es einfach so sein, Sexualität, man ist nie fertig.
Ja.
Ich spreche da immer von dem Begriff und das finde ich ist dann auch ein sehr schöner, dass es eigentlich darum geht, um einen sexuellen Bildungsbegriff, also sexuelle Bildung. Und Bildung ist einfach irgendwas, was ein Leben lang bei Menschen dann nochmal passiert. Es ist einfach eine lebenslange Auseinandersetzung. Und dafür brauche ich auf der einen Seite die Bereitschaft, überhaupt dann in irgendeiner Art und Weise da mich mit zu beschäftigen, weil das ist ja auch ist ja eigentlich auch scheiße, wenn man nicht fertig ist. Ne? Ein Haus habe ich gebaut, bin ich fertig mit. So, aber mit Sexualität werde ich eben nicht fertig. Aber das Schöne daran ist ja eben auf der anderen Seite wieder, dass dadurch, dass ich nicht fertig bin, ich eben aber auch immer noch mal Dinge ändern kann. Ich Dinge feinjustieren kann. Und das, finde ich, ist doch eine Riesenchance, eben auch nochmal zu sagen, ja, super, ich kann Dinge verändern im Rahmen von sexueller Bildung. Und dann ist es natürlich so, und dann machen wir den Bogen mal ganz zurück, wenn Kinder nämlich da schon gut aufgeklärt sind, auf Sachfragen Antworten bekommen, dann werden die das ja auch schon früh auch nochmal lernen. Weil wenn ich als Kind lerne, Zugang zu meinen eigenen Gefühlen zu bekommen, wenn ich Zugang zu meinem Körper habe, ich Geschlechtsteile benennen kann, ich eine Idee habe, dann wird es ja viel, viel klarer dann nochmal sein. Da werde ich doch diese Dinge eben auch in spätere Partnerschaftsbeziehungen viel leichter nochmal umsetzen können, gerade was sowas mit Zugang zu eigenen Gefühlen angeht, als wenn ich das als Kind nicht gelernt habe. Mhm. Ne? Kann jemand von euch Klavier spielen?
Nee.
Nee.
Dann lernt man jetzt Klavier spielen. Richtig harte Arbeit. Mhm. Könnt ihr beide schaffen, aber es ist eben richtig harte Arbeit. Und das ist das, was ich meine als Chance. Ja, man kann eben noch Klavier spielen lernen, auch später. Und trotzdem wird es leichter sein, wenn man da als Kind eben auch schon drankommt. Und das ist so auch mein Appell immer an Eltern, würde ich auch zu sagen, ja, natürlich da Kinderfragen auch auf eine Sachebene zu beantworten. Weil für Kinder ist Penis Penis, Scheide Scheide Die Kuh ist die Kuh. So, ja. Ne? Also es ist ein reines Sachthema. Ich merke das bei Kindern ganz oft auch, und das finde ich ganz spannend, wenn man mit Kindern über Tod und Sterben redet, ist das auch ein reines Sachthema. Die finden das spannend, die sehen irgendwo ein totes Tier, erst was sie machen, irgendwie Stock holen und irgendwie rumpulen, weil es ist noch nicht besetzt, es ist noch nicht sozialisiert. Und so ist das bei Sexualität eben auch. Es ist erstmal ein reines Sachthema. Die Kinder haben keine nackten Menschen im Kopf, die haben keine Idee von Geschlechtsverkehr. Wir Erwachsenen, wir haben unsere Erwachsenensexualität. Und ich will da einfach nochmal mit sagen, ja, dieses Bild von Sexualität ist einfach ein Ergebnis aus Lebensgeschichte. Und da gehört Kindheit eben genauso dazu. Und ja, es ist nicht Hopfen und Malz verloren, aber es ist eben dann manchmal auch nochmal anstrengender. Wenn ich in meinen ganzen Beziehungen noch nie über Sexualität gesprochen habe, noch nie über Fantasien gesprochen habe, dann wird es einfach auch schwer. Und dann ist es eben neue Sprache und Vokabeltraining, so wie ich vorhin sagte.
Boah, da würde ich so gerne ansetzen, was du jetzt gesagt hast, Carsten. Hammer, hammer. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, so alles, was der Carsten sagt, da muss sich eigentlich jeder angesprochen fühlen, weil wir sprechen hier nicht von einem Sonderbereich, so von wegen, was wir bisher vorher schon mal hatten, so Angststörungen oder ähnliches, weil Sexualität hat jeder. Also, weil es fängt ja nicht, wie Carsten auch gerade sagt, es ist ja nicht einfach nur der Akt an sich, sondern Sexualität ist viel mehr. Es fängt ja schon bei Kleidung, bei Geschlechtsidentität, vor allem an. So, und jetzt hast du, Carsten, was ganz Wichtiges gesagt, genau. Wenn für Kinder, finde ich, also du hast die ganze Zeit wichtige Dinge gesagt, aber jetzt am Ende so...
Ja, klar.
Nicht falsch verstehen. Aber jetzt bezogen auf das, was so bei mir jetzt sofort Klick gemacht hat, was mich immer sehr auch beschäftigt, so auch in meiner Arbeit, dieses Thema, für Kinder ist es wirklich unbefleckt. So, und ich glaube, da fängt das Pathologische an, wenn nämlich da die älteren Generationen sagen, so, und da müssen wir die Kinder abholen. Zum Beispiel, früher hat man ja dann gesagt, so von wegen, wenn du onanierst, wirst du blind. Oder, weißt du, so diese ganzen Mythen, die dann so aufkommen, ne, so, wo ich mir dann denke, so, oder irgendwie was in der Bravo dann immer drin stand, so dieses, ne, irgendwann hast du dann keinen Samen mehr oder kannst keine Kinder mehr zeugen oder so, ne. Solche Sachen, ne. Ja. Fällt mir gerade so, ich glaube, da fängt das dann an, oder? Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich, aber eben auch wirklich doch die Sprachlosigkeit der Erwachsenen. Wenn ein Kind auf seine Frage keine Antwort bekommt, dann ist es doch irgendwie auch so, naja, was macht denn das Kind? Dann wird es sich seine Welt irgendwie selber zurechtbauen. Und ich denke doch dann immer, boah, es ist doch besser, wenn die Erwachsenen da eine Antwort drauf geben, als dass es die großen Geschwister machen, die Nachbarskinder, oder als wenn das Google macht. Weil die werden ihre Frage irgendwie auch nochmal beantworten können. Und das, finde ich, ist so, ja, das ist natürlich, da darf man auch beschämt sein und da darf man auch mal kurz... Ja, da habe ich jetzt mit der Frage auch nicht gerechnet, da muss ich noch mal kurz überlegen. Ja, aber es ist ja trotzdem ist irgendwie ja wichtig, dazu was zu sagen.
Ja. Aber darf ich dich da fragen, Carsten? Ja. Sollte man das da denn irgendwie, weil die Frage stelle ich mir ehrlich gesagt, sollte man das kindgerecht irgendwie aufbereiten oder sollte man das wirklich sachlich, nee, nicht Bienchen, aber also es ist also. Ja wirklich schwierig, würdest du wirklich rein Fortpflanzung zum Beispiel erwähnen oder geht's, würdest du sagen, und, da geht es auch um Liebe und Nähe oder... Also wie würdest du es, und macht man es irgendwie doch, verbildlicht man das irgendwie so ein bisschen oder...
Also ich finde es erstmal wichtig, grundsätzlich würde ich schon sagen, ein Kind, was in die Grundschule kommt, sollte auf einer Sachebene wissen, wie ein Kind entsteht. Also, dass der Penis in die Scheide eingeführt wird. Man könnte dann sogar noch am besten sogar sagen, naja, die meisten Menschen sagen Scheide, aber Scheide ist eigentlich nur der Eingang und am besten reden wir von Vulva. Aber gut, das ist dann irgendwie das Champions League Niveau. Nein, und da aber würde ich trotzdem zu sagen, ja, und das ist für Kinder aber was Selbstbestimmtes. Also ich finde nicht, dass wir Erwachsenen das bei Kindern unbedingt zum Thema machen müssen. Aber das Thema wird ganz von alleine eben nochmal kommen. Und warum ich das einfach auch wichtig finde, weil ich, wir waren, also im Rahmen von Außenfortbildung, wir machen viel auch so Lehrerfortbildungen und sind eben auch viel unterwegs. Und wir haben an einem Gymnasium, haben wir mal im Rahmen von unterschiedlichen Fortbildungen, haben wir auch mit den Oberstufenschülern und Schülerinnen gearbeitet zum Thema Pornografie. Und dann haben wir mit denen so eine anonyme Befragung gemacht und nochmal gefragt, ja, wann war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie ein Hardcore-Porno gesehen haben? Also Hardcore-Porno heißt dann eben Nahaufnahmen von Geschlechtsteilen plus eben Penetration. Was glaubt ihr, wie alt waren die?
Das ist echt eine gute Frage, finde ich. Ich hätte jetzt gehofft, also ich bin jetzt mal naiv, ja, und sag mal so ab 10 ist jetzt meine Hoffnung.
Wie jetzt? Klasse oder meinst du jetzt Alter?
Nee, Alter. Weil ich finde, wie Carsten schon antisagt, ne, also dass sie schon in der Grundschule damit anfangen, weil ich hoffe eigentlich, dass es erst ab der weiterführenden Schule ist.
Aber also bei Hardcore, nee, da würde ich schon also auch so ab 12 vielleicht sogar denken. Würde ich jetzt denken.
Aber heutzutage ist es ja leichter zugänglich. Deswegen
also Simon, mein Ältester, ist 9,5. Ich hoffe jetzt, dass er uns die YouTube-Videos sieht.
Okay, aber genau, okay, ja. Cord einmal weghören. Nee, zwischen 8 und 10 war wirklich da der erste Zugang. Aber das, okay, das Interessante ist ja auch nochmal, finde ich, da geht es ja nicht darum, dass die Kinder dann einen bewussten Zugang haben, dass die bewusst danach suchen. Das wird ja eher so durch Zufall. Also ne, googeln Sie mal zu Hause und auch ihr beiden, googelt mal Möpse. Ihr werdet wenig Hunde finden. Ne? Und das ist doch das, wie Kinder eben auch auf Pornografie dann nochmal kommen. Und das ist dann nochmal ein spannender Part. Und da finde ich eben, okay, Bilder von Pornografie, die kriegen dann die Kinder um die Ohren geballert. Und dann ist es mir doch wichtig, dass wir Erwachsenen vorher andere Bilder in die Waagschale werfen, damit Kinder dann auch die Möglichkeit haben, ein ungefähr ausgeglichenes Verhältnis zu bekommen. Weil sonst habe ich nämlich die Waagschale voll von Bildern von Pornografie. Und da geht es mir nicht nur um Pornografie, da geht es mir auch um Medien im Allgemeinen, was Körperbilder und so weiter angeht. Ja. Und das finde ich eben so wichtig, dass dadurch Kinder auch in die Lage versetzt werden, eben auch einen Unterschied wahrzunehmen zwischen was dann im Fernsehen und Pornografie und so weiter läuft, als das, was ich dann eben nochmal erzähle. Und das ist für mich wirklich der wichtige Part. Und oft wird uns dann auch von Eltern oder so wird dann die Frage gestellt, ja, aber dann haben doch die Kinder auch viel eher Sex, wenn die irgendwie eher aufgeklärt werden. In meiner Auffassung wird das Gegenteil der Fall sein. Dann kann es immer noch sein, dass die Kinder früh Sex haben. Aber dann ist es eine bewusste Entscheidung. Ich vergleiche das immer mit Süßigkeiten. Wenn Kinder keinen Zugang zu Süßigkeiten haben und die dann irgendwann diesen Zugang haben mit 12, 13, dann wird ja die Gefahr, dass das maßlos wird, deutlich größer sein, als wenn die immer mal wieder kleine Häppchen hatten. Und so finde ich das mit Sexualität auch. Wenn ich da keine Informationen zu habe, dann werde ich ja als Jugendlicher, ist das so ein spannendes Thema, dass ich auf jeden Fall Vollgas geben werde. Und wenn ich aber immer mal wieder Informationen dazu bekommen habe, dann werde ich mich bewusster entscheiden können. Und darum geht es mir immer und geht es auch uns in der Praxis. Jeder soll das tun, was er mag, solange er im rechtlichen Bereich alles safe ist, solange er keine Grenzen von anderen Menschen überschreitet. Aber uns geht es um die bewussten Entscheidungen. So, und das, finde ich, ist der spannende Part eben auch im Bereich von Sexualität. Wie gesagt, ich finde einfach, der optimale Ort, um doch über Sexualität zu sprechen, ist für mich auch immer nochmal Familie. Und da finde ich, ist doch, wenn nicht da?
Zumal man wünscht sich ja auch, dass das Kind immer in diesem Thema auch genau in mir dann den ersten Ansprechpartner hat. Ne? Ja, später, dann sagen wir mal, man hat eine Tochter, dann ne, Verhütung, aber auch beim Sohn natürlich. Aber sowas wie Periode, jetzt fällt mir gerade ein. Was mich übrigens zu...
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Klar. Aber und trotzdem ist man total schnell dann dabei, dass dann immer so um diesen Part von Schutz dann nochmal geht. Ne? Verhütung, für Geschlechtskrankheiten und so. Und ich finde eben auch diesen positiven Part, auch mit Kindern und Jugendlichen eben auch da Zugänge zu haben, auch da Dinge zu besprechen, das finde ich eben auch nochmal den wichtigen Part. Und natürlich haben Jugendliche dann irgendwann keinen Bock mehr, mit uns Erwachsenen zu reden. Ist auch völlig in Ordnung. Und trotzdem finde ich, kann man aber über unterschiedlichste Dinge eine Offenheit suggerieren. Zum Beispiel dadurch, dass man Literatur anschafft und irgendwie auch nochmal Jugendlichen sagt, boah, ich habe hier nochmal Literatur geschafft zum Thema Sexualität und so, ist da vorne im Bücherregal, kannst du dir einfach nehmen. Hm? Die ersten Wochen, Monate vielleicht, die werden verstauben, aber irgendwann werden die das eben auch nutzen. Hm. Und dadurch habe ich einfach den Vorteil, dass ich trotzdem als Eltern eben aber auch so geredet habe, hey, ich weiß, das ist ein spannendes Thema für dich und weil ich das hier hingelegt habe, kann ich auch ansprechbar sein. Und das finde ich ist so das, was ich eben nochmal wichtig finde.
Offenheit.
Ja, absolut. Und ne, wenn man dann den Bogen wieder zu den Erwachsenen dann irgendwie auch nochmal zieht, dass ich da eben auch wirklich glaube, ja, wenn ich eben als Jugendlicher schon erlebt habe, dass ich Dinge besprechen kann, dass ich eben auch mal gefragt werde, boah, wie fühlst du dich? Und dann ist es immer noch die Sache, ob ich dann darüber reden will, aber schon allein das Interesse zu haben. Das wird einfach nochmal ein Riesenpart sein. Und das ist, finde ich, eben bei Sexualität einfach, es wird immer auch darum gehen, nach links und rechts zu gucken, was andere dann irgendwie auch tun, wie man sich fühlt und so weiter.
Also vollkommen. Wir sagten am Anfang nochmal das Thema auch Scham, dass wir nochmal drauf eingehen wollen. Ne? Was meinst du, was können wir da, was im Bereich so zur Sexualität, was würdest du sagen, inwieweit hat Scham da eine Rolle oder eine wichtige Funktion oder wie schätzt du das und stufst du das ein?
Naja, ich meine, nackiger als beim Sex kann man ja erstmal nicht sein.
Ja, und das soll ich trotzdem meinst du, ne?
So, ja, ja und das und trotzdem, man ist im wahrsten Sinne des Wortes nackt. Also ich glaube, in der Phase von Orgasmus, von Sexualität, Leben, es gibt keinen Moment, wo man angreifbarer ist als in dem. Und dadurch ist das eben auch
das
so ein Charme.
Das hast du echt schön gesagt, finde ich auch.
Ja, also ist das so ein schambesetztes Thema dann eben auch nochmal. Weil, wie gesagt, man kann nicht nackiger sein. Und das ist einfach Seele, Körper und alles das, was damit zu tun hat, ist auf dem Silbertablett. Und dadurch bin ich einfach auch angreifbar. Dadurch tut Sexualität eben auch so weh, wenn es dann irgendwie nicht passt, wenn man das Gefühl hat, der Körper spielt nicht mit, irgendwie bei Männern Erektionsprobleme, bei Frauen Schmerzen oder so, weil es eben ein riesen Scham ist. In dem Moment ist nicht irgendwie, es war nicht schön und eben, ja, ich musste vielleicht sogar abbrechen oder ähnliches. Und das ist dann wirklich was, das ist der große Punkt von Scham. Und ich glaube, es hängt auch immer noch mit dem Paar zusammen. Also ich weiß nicht, wie das bei euren Eltern ist, aber meine Eltern hatten keinen Sex. Hatten eure Eltern Sex?
Also ne. Ja, wir hatten die Situation halt,
wir hatten andere Situationen.
Ja,
wir hatten keine funktionale.
Keine klassische Elternsituation.
Ja, weil unsere Eltern waren geschieden, deswegen.
Genau. Also nein, aber ich meine, da ist man doch immer so ganz schnell dann irgendwie auch so, dass es eben immer so Menschen gibt, ja, die haben keinen Sex. Das meine ich. Und da ist, glaube ich, einfach Scham ist was ja auch in anerzogene Ding eben auch ist, was ja eben auch schon früh losgeht. So.
Das finde ich, also wir sind ja gerade so ein bisschen dabei, die Entwicklung, ne? Die sexuelle Entwicklung des Menschen. Ich finde auch nochmal eine ganz spannende Phase, dieses Thema Pubertät, dass wir da vielleicht auch mal gucken, weil du auch gerade Identität angesprochen hast. Und mich würde auch sehr interessieren, wie es aktuell so heutzutage ist, weil wir ja natürlich ein ganz, ganz anderen Ding jetzt unterliegen, ne? Mit den sozialen Medien und genau so einer schnellen Verfügbarkeit von echt auch Hardcore-Pornografie und sowas. Wie, also ne, dass das auch so ein stetiger Vergleich halt irgendwie ist. Wie empfindest du das, Carsten?
Also ich finde erstmal, ja, Jugendliche stehen einfach unter einem enormen Identitätsdruck und auch losgelöst von Sexualität. Also ne, es wird immer mehr erwartet, die sollen alle schneller studieren und eher studieren, damit sie schneller die Karriereleiter und alle müssen studieren und am besten alle auch einen Doktortitel und so weiter und so weiter. Das ist ja schon mal ein enormer Druck und dann ist einfach schon, ich glaube, diese Schnelllebigkeit ist einfach nochmal was anderes. Identität war in jeder Generation schon ein Thema für junge Menschen. Die Fragen haben sich nicht geändert, aber der Part von Vergleiche und eben diese Langlebigkeit, das ist einfach ein großer Faktor, der sich dann eben nochmal geändert hat. Und wenn es dann um Pornografie oder um andere Dinge dann nochmal geht, da ist es einfach so, diese ständige Verfügbarkeit oder andere Verfügbarkeit. Als ich mein erstes Schmuddelheftchen gekauft habe, bin ich mit dem Fahrrad in eine andere Stadt 10 Kilometer gefahren, weil ich Angst hatte, dass mich irgendjemand dabei sieht. Jetzt gebe ich eine Internetseite ein und habe die komplette Welt von Pornografie irgendwie dann auch nochmal. Und das wird einfach eine Ebene sein, wobei ich aber auch wichtig finde, eben nochmal zu sagen, dass sehr, sehr viele Jugendliche auch diese Unterschiede zwischen Pornografie und Realität auch gut hinbekommen. So, also es ist nicht so, dass man da jetzt sich Sorgen machen muss, dass das keiner mehr irgendwie hinbekommt. Und ich finde, ja, es kann eine Wirkung eben nochmal ausgehen von Pornografie auf sowas wie Körperbilder, auf Normalisierungseffekte, also dieser Part von, weil überall in Pornografie Analsex dazugehört, glaube ich jetzt auch Analsex tun zu müssen und eben nicht diese bewussten Entscheidungen zu haben. Aber auch da finde ich wieder, die Wirkungspotenziale sind da und trotzdem gibt es eben Einflussfaktoren. Und die Einflussfaktoren sind dann eben sowas wie Beziehungsgestaltung zwischen Eltern und Bezugspersonen oder Partnerschaften. Die Einflussfaktoren sind sowas wie eben habe ich Sachwissen zum Thema Sexualität. Und je größer diese Einflussfaktoren sind, desto weniger Wirkung wird eben auch dieser Part von Pornografie haben. Und ich bin kein Fan von diesen Diskussionen oder auch Worten von Generation Porno und es ist alles so schlimm und so. Ja, es ist ein großes Thema, das stimmt. Und trotzdem werden auch sehr viele Jugendliche das sehr gut eben nochmal unterscheiden können. Und dieser Part von Identität ist natürlich Sexualität und es ist eben, dass so ein Foto, und da passiert ja auch viel, das kann man ja auch jetzt nicht irgendwie wegreden, gerade so dieses Mobbing-Thema und so, was über soziale Netzwerke und so und WhatsApp-Gruppen geht, das ist ein Thema, das kann man nicht wegdiskutieren. Und trotzdem wird es eben aber auch so sein, dass diese Wirkung eben von Medien an manchen Stellen meiner Meinung nach auch überschätzt wird, beziehungsweise das Thema zu groß gemacht wird und vor allem eben auch da gesagt wird, ja, und was sollen wir dagegen tun? Ja, einfach eben bewusst auch Zeit mit den Menschen verbringen, bewusst eben auch mal zu quatschen und eben bei sich selber auch anzufangen. Nicht nur bei den Jugendlichen sagen, die sind immer mit den Handys dran und so weiter, sondern eben auch Regeln für die Erwachsenen und für die Familien nochmal zu haben. Dann gibt es eben beim Essenstisch, muss das Handy dann eben auch nochmal weg sein. Das gilt nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, sondern dann auch für die Erwachsenen. Weil ich kenne auch ganz viele Jugendliche, die völlig genervt davon sind, wie die Erwachsenen mit den Handys umgehen und so. Und das ist, finde ich, da auch gleiches Recht eben auch nochmal für alle.
Stimmt, ja. Spannend, total spannend.
Ja, ich finde halt auch nochmal ganz interessant, so wie ist es denn irgendwie, kann man da nochmal was zu sagen, dieser Geschlechterunterschied auch? Das heißt, also mich würde mal so interessieren, merkst du da Auffälligkeiten, wie ist es bei der Frau, wie ist es beim Mann, also wie wird Sexualität wahrgenommen?
Ja, also ich glaube schon immer noch so, dass leider da schon einfach nochmal ein Unterschied gemacht wird. Also dass einfach der Mann immer noch so dieses Thema so triebmäßig irgendwie unterwegs ist und Trieb vor allem auch Männern nochmal zugeschrieben wird und gerade da auch Frauen schon nochmal eher in dieser Ebene ja oft nochmal gesehen werden, die sind dann für die Lust des Mannes dann irgendwie auch nochmal verantwortlich, was ja total schade ist. So, das ist schon an manchen Stellen immer noch ein Bild, was irgendwie auch noch so vermittelt wird und gerade auch so dieses Thema Körper und Körpergefühl oder auch sowas wie Selbstbefriedigung, das ist schon auch nochmal was, wo ich eher sagen würde, ja, das ist ein deutlich schambesetzteres Thema bei Frauen, als dass es dann nochmal bei Männern ist. Und auch da, glaube ich, geht es wieder viel um Erziehung und Sozialisierung. Und ja, ich komme immer zurück auf die Kinder, aber das ist für mich der Part, wo es dann eben nochmal losgeht. Weil auch da ja mit Kindern eben der Penis bei den Jungs viel positiver besetzt ist, auch nochmal von Eltern. Ne? Dann ist es total lustig, wenn der Sohn dann irgendwie im Garten irgendwie pinkelt und Waldpinkeln macht. Und auch die Jungs haben ja einen ganz anderen Zugang zu Penis. Die fassen den tagtäglich an, die sehen den eben auch tagtäglich. Und bei Mädchen ist es eben so, dass das einfach auch der Intimbereich eben auch nach innen liegend ist. Sprich eben auch da gar nicht so der Blick eben auch nochmal für ist. Und es ganz viele Kinder auch gibt, und ich habe auch schon Erwachsene erlebt, die dann als Mädchen, beziehungsweise später als Frauen eben auch nicht genau wissen, naja, wie viel Körperöffnungen haben sie jetzt, aus welcher Körperöffnung kommt was nochmal raus. Und da ist es dann eben auch so, dass bei Mädchen so diese Worte so da unten rum und so, es ist einfach eine andere Besetztheit eben nochmal. Und dadurch glaube ich schon, dass da an vielen Stellen von Grund auf eben auch andere Richtungen nochmal aufgemacht werden. Und das ist ja total schade. Ich habe das Gefühl, dass da schon gerade auch nochmal was passiert und das ist auch total sinnvoll und das ist auch gut. Und trotzdem muss man doch auch sagen, warum soll das beim Thema Sexualität anders sein wie in anderen Themen? Ich meine, wir leben immer noch in einem Land, wo eine Frau für einen und denselben Job weniger kriegt als ein Mann. Und solange wir da nicht in irgendeiner Art und Weise drankommen, dann wird sich da auch beim Sexualitätsthema nicht groß was ändern. Und das ist schon, ja, finde ich eben, da gibt es einfach auch diese gesellschaftspolitische Ebene. Also sexuelle Bildung, wenn wir diesen Begriff nochmal aufmachen, hat auch immer was Politisches. Mhm. Ja, da sind wir bei Geschlechtern, da sind wir bei so MeToo-Geschichten, da sind wir bei dritter Geschlecht, dann sind wir bei Homosexualität und so weiter und so weiter. Und das ist schon auch nochmal immer was, dass Sexualität einfach in allen Gesellschaftsschichten und auch in allen gesellschaftlichen Themen einfach auch nochmal eine Rolle spielt.
Ja. Und Sexualität finde ich so gerade, was die Medien betrifft, so Sexfilme, Pornofilme, was auch immer, ist ja auch meistens aus so Männersicht so dargestellt. Ne? Das heißt, wo sag mal, die Verfügbarkeiten, was so zu sehen ist, doch auch bei den Frauen dann doch, das könnte ich mir vorstellen, so, ne? Das Gefühl ausgelöst wird, ah, okay, so muss ich mich jetzt verhalten oder so ist das. Oder was ja auch, das war doch früher auch in der Gesetzeslage sowas auch festgelegt, du musst dich dem Mann zur Verfügung stellen oder nach dem Motto, wenn du keine Lust hast, dann sag, du hast Kopfschmerzen und so. Also es ist eher so wie eine, die Frau wird so mehr, glaube ich, habe ich den Eindruck, so, ne, mehr so in diese, sie reagiert nur noch, sie agiert
gar nicht, oder? Da, wenn ich das, das fiel mir nämlich auch gerade ein, als der Carsten das so erwähnt hatte, deswegen würde ich das auch noch mit anschließen. Ich finde halt allein schon, also die Frau ist wirklich immer so das Lustobjekt, so, ne, also nicht immer, aber ne, das ist schon so, man nimmt das ja schon so wahr, allein schon wirklich, es geht darum, die Frau kauft sich Dessous. Ne, oder um dem Mann zu gefallen, so umgekehrt, was haben wir da? Ne? Also auch jetzt, sag ich mal, wirklich, was die Reklame betrifft. Ne? Also ich finde, man sieht halt eher Dessous-Werbung als Mann in irgendwelchen speziellen...
Ah, wobei ich schon glaube, dass die Männer da auch ordentlich in den letzten Jahren irgendwie auch nochmal aufgeholt haben, was so diesen Druck angeht. Also ja, ich würde auch nochmal sagen, dass da Frauen nochmal unter einem anderen Druck stehen. Und trotzdem, glaube ich, ist das gar nicht so weit weg, weil das, Kurt, was du gerade sagtest mit der Pornografie, das ist bei den Männern ganz genauso.
Okay.
Also die sehen das ja auch. Und warum sollen die eben auch nicht genau dasselbe Gefühl haben, oh, das muss ich jetzt tun? Mhm. Die Frage ist ja wieder, das würde ja alles geklärt werden, wenn die beiden Menschen wieder miteinander sprechen. Mhm. Wenn die dann nämlich sehen, ah, bei Pornografie ist das so und so, oder eben bei Shades of Grey ist das so und so, dann wird es wieder um die Kommunikation nochmal gehen. So, ne? Und es geht nicht darum zu sagen, ja, man, also, oder einen Schritt zurück, ich finde schon, dass es Dinge geben darf, die man auch für den anderen macht, ihm zuliebe. Die Frage ist dann immer, ja, wie viel bin ich bereit und wo ist dann aber auch eine Grenze überschritten? Aber das macht man doch im Alltag auch. Man macht doch Dinge auch, weil man irgendwie denkt, ja, okay, meine Frau will jetzt lieber asiatisch essen gehen, ich habe eigentlich nicht so Bock, aber komm, mache ich. Und ich finde auch, dass es das um Sexualitätsthema geben darf. Also das wird immer dann so negativ oder so schwierig nochmal gesehen. Die Frage ist einfach wirklich, nach dem Gleichheitszeichen, glaube ich, müssen doch dann beide das Gefühl haben, ja, das war okay und das war cool für uns so. Und dann wird es natürlich so sein, dass wenn man auf Dauer dem anderen nur Dinge Gutes tut, wird das eben dann nicht reichen. Ja, genau. Aber ich finde schon, dass es auch Dinge geben darf, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht so meins, aber okay. Und dafür braucht es aber eben so diese Auseinandersetzung. Und bei Paaren ist es dann ja sogar eher, und das ist dann ja auch ein ganz spannendes Thema, was auch ganz oft in der Praxis ist, ist ja so dieses, ja, wir haben ja gar keinen Sex mehr. Also weil irgendwie dann über Monate, Jahre Beziehung das irgendwie auch nochmal einschläft und irgendwie so diese Alltagsthema, was ich vorhin nochmal sagte. Und da finde ich eben für mich nochmal so ein schönes Stichwort, das sinnvolle gemeinsame Paarzeit. Also wo schafft man es eben auch als Paar, sich gemeinsam irgendwie auch gute Zeit zu haben? Und da finde ich das total wichtig und sinnvoll, gemeinsame Paarzeit. Das kann sein, wir treffen uns nachher und bringen die Mülltonne nach draußen und quatschen 2 Minuten. Also es muss nicht immer der große Urlaub sein, es muss nicht immer das große Event sein, sondern da eben so diese kleinen Dinge. Und ich weiß, das ist unsexy und das ist unromantisch, aber dafür muss man sich manchmal auch verabreden und dafür muss man manchmal eben auch den Terminkalender zucken und sagen, okay, nächste Woche, wo haben wir denn überhaupt Zeit, dass wir immer irgendwie cool miteinander sind und dann die Handys ausmachen und einfach bewusst Zeit miteinander zu bringen, weil für Körperlichkeit braucht es immer auch eine emotionale Nähe. Und diese emotionale Nähe ist einfach was, was im Alltag, wenn man irgendwie total fertig von der Arbeit kommt und dann nur noch auf der Couch rumhängt, dann gibt es auch eine Körperlichkeit. Das ist oft so eine Verbundenheitskörperlichkeit. Aber so dieser Part von Sinnlichkeit, ich würde nicht mal sagen von Erotik, sondern von Sinnlichkeit, ich glaube, dafür braucht es manchmal auch den Arschtritt, um zu sagen, so, und jetzt sinnvolle gemeinsame Paarzeit.
Ja. Ich könnte knutschen dafür. Das ist einfach Hammer. Aber ja, ich muss das nochmal sagen. Vielleicht denkt sich der eine oder andere Hörer jetzt so, oh, der hat gut reden und so, vorher hört sich total schlau an und so. Also im Sinne von, so, das ist jetzt schön gesagt. Aber da möchte ich auch nochmal direkt das unterstreichen. Ich sage, das, was Carsten gesagt hat, läuft eh ab. Also im Sinne von, die das nämlich nicht machen, drücken damit ja was aus. Entweder zum Beispiel, dass es gerade irgendwie, die sich da dann irgendwie in irgendwas verrannt haben oder irgendwas, das jetzt gerade die Sensibilität noch nicht haben oder nur der eine, also wenn es so links schief ist, in halt einer Partnerschaft oder ne, vielleicht gibt es da auch noch einen ganz anderen Hintergrund, da haben wir jetzt da noch gar nicht drüber gesprochen, das machen wir vielleicht dann ja auch in anderen Folgen, so mit, wenn zum Beispiel so ein Thema ist, wie schlechte Erfahrungen schon gemacht, wie Missbrauchserfahrungen oder ähnliches, das kann ja alles noch mit dazugehören oder dass halt diese Nähe, die ja dadurch auch ausgedrückt wird, diese persönliche Nähe, dass die vielleicht auch zu viel ist für bestimmte Leute, die da lieber froh sind, wenn die Kinder dann doch nochmal kommen, mal eben schreien oder man weiß ja, was man tun muss, damit die sich dann melden oder ne, mal schnell die Katzen ins Bett lassen, dann lieber 7 Katzen dazwischen, so als Beispiel, ne, so. Das gibt ja ganz, ganz viele Mechanismen, die dann automatisch greifen. Deswegen nochmal, möchte ich das nochmal total unterstreichen, was Carsten sagt, ist der Schlüssel. Das ist die ich würde sogar sagen, es ist die einzige Möglichkeit.
Was jetzt Kommunikation, ne? Meintest du?
Ja.
Aber da frage ich mich, ne? Carsten oder auch Kurt, ich finde, ein Thema finde ich wirklich schwierig, so grundsätzlich zu kommunizieren. Und zwar finde ich, ist das die Häufigkeit. Weil ich finde, dass es immer eine Form von Druck gibt. Und ich gerade so finde ich beim Thema Sexualität, finde ich es einfach sehr sensibel. Also sehr schwierig, weil es soll ja auch von sich aus passieren. Ne?
Ja. Genau. Naja, und das weiß ich eben nicht. Also ob das immer von sich aus passieren muss oder ob man nicht auch darüber in irgendeiner Art und Weise nochmal ins Gespräch kommen kann. Weil auch das wird ja ein Part von einer Zufriedenheit sein. Und das finde ich überhaupt erst nochmal spannend. Ab wann bin ich denn zufrieden? Und wie viel braucht es denn, damit ich zufrieden bin? Und ist es dann, brauche ich einen Orgasmus? Brauche ich keinen Orgasmus? Ist es eben schon auch der Part, wenn wir knutschen und ich bin dann schon zufrieden? Also auch da finde ich nochmal diesen Begriff von Sexualität auch weiterzuführen und nochmal zu sagen, naja, okay, wir können ein glücklich sein über eine faktische Zahl von Penetration und Orgasmus festmachen. Da würde ich jedem Paar nochmal sagen, das glaube ich wäre zu wenig. So, sondern eine Zufriedenheit wird es ja auch nicht dadurch geben. Ich kann mir, weiß nicht, jeden Abend, ihr merkt, ich bin ein Freund von Essensbeispielen, ich kann mir jeden Abend irgendwie... Ich kann mir jeden Abend irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Nudeldose machen, irgendwie.
Ravioli, sag ich
mal. Ravioli, danke, ja, genau. Ich kann mir jeden Abend Ravioli machen, ich werde satt sein. Das stimmt. Ich werde auch nicht verhungern. Aber die Frage ist, ob ich damit wirklich zufrieden bin. Und das ist, glaube ich, der Part einfach auch, wo es darum geht, würde ich auch nochmal über Bedürfnisse ins Gespräch zu kommen. Das ist sauschwer, gar keine Frage.
Definitiv.
Aber das ist eben für mich auch ein Teil, so dieses gemeinsame, und das klingt mal so doof, aber wenn man es schon alleine schafft, irgendwie mal 2 Minuten am Abend nochmal drüber zu quatschen, hey, nicht nur, wie war dein Tag, so, weil ich glaube, das ist ganz oft Floskel, wenn man mal ganz ehrlich ist, sondern eben auch nochmal zu fragen, und wie hast du dich heute gefühlt? Was waren denn 2 Dinge, wo du dich gut gefühlt hast? Was waren 2 Dinge, wo du dich scheiße gefühlt hast? Und dadurch kriegt man ja wieder diese emotionale Nähe. Und dann ist es eben auch, dann wird es auch Phasen geben, wo man vielleicht dann nicht so viel Sex hat auf der reinen Ebene von man zählt. Aber dadurch habe ich eben auch eine andere Gelassenheit, wenn ich mich emotional dann aber nahe und verbunden fühle. Und eben würde ich auch nochmal diese Auseinandersetzung, Sexualität wird sich verändern und auch die faktische Zahl wird sich vielleicht dann eben nochmal verändern. Egal in welche Richtung. Also ne, es gibt Phasen, da wird die nach oben gehen und nach unten gehen. Aber da, glaube ich, in eine Kommunikationsebene zu kommen, richtig schwer. Aber dann würde ich auch einen Schlüssel für langfristige Partnerschaften, wenn es dann um Sexualität geht eben.
Ich finde auch, dass Sexualität irgendwie immer was so mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Ne? Das heißt also, oder ich meine, das ist ja im Grunde genommen dann der gemeinsame Nenner, dass man, ich es auch total schön finde oder es natürlich gut ankommt, wenn man Komplimente zum Beispiel bekommt. Ne? Also so dieses Thema, ich sehe den anderen auch noch. Ne? So, da ist noch diese Aufmerksamkeit da und ich glaube, die schwindet halt einfach über die Jahre, weil der andere ist ja im Grunde an meiner Seite. Ne? Und
absolut. Und im Grunde genommen ist es aber genau das, Aufmerksamkeit, es geht um Bedürfnisse.
Genau.
Und dann eben losgelöst auch von den Bedürfnissen nochmal zu sehen. Und da wird es am Ende des Tages, wird es da ja eine bunte Tüte sein. Also da wird auch Sexualität in der bunten Tüte drin sein in Bezug auf Bedürfnisse. Aber es wird ja auch nicht alles sein. Das ist ja auch gut so. Also es ist schön, dass wir hier eine komplette Sendung darüber machen. Und trotzdem ist Sexualität ein wichtiger Part. Und ohne Sexualität, wie gesagt, werden irgendwann die Menschen nicht mehr geben.
Ja,
aber auch nicht mehr und nicht weniger. Und ich finde auch da manchmal so eine Entspanntheit nochmal reinzunehmen, dass eben es wird Phasen geben, da wird Sex weniger Rolle spielen. Und das darf auch so sein. Wichtig ist dann aber eben die Kommunikation wieder darüber. Und das ist eben wirklich was, wo ich auch wirklich mit Paaren oder mit einzelnen Menschen richtig hart dran arbeite, diese Sprache zu lernen. Und dann eben auch über angeleitete Dinge ins Gespräch zu kommen, weil das ist eben nicht so einfach. Und das kann man auch nicht. Das ist auch, also kann ich auch von mir selber sagen, da bin ich auch besser drin geworden. Also ne, das war am Anfang, als ich meinen Job gemacht habe und man dann mit Themen konfrontiert worden ist, wo man jetzt erstmal vielleicht selber noch nicht so fit war oder so, da musste man auch erstmal die Sprache dazu finden. Und dafür braucht es dann eben Training, um dann gut da drin zu sein. Und dann geht es nicht darum, dass man dann die Granate im Bett ist, sondern eben die Granate in Bezug auf die Bedürfnisse des anderen irgendwie wahrzunehmen und da eben das Gefühl von zu haben, ja, und es ist cool miteinander. Das ist doch das, warum Urlaub so oft klappt. Warum Urlaub so ein wichtiger Part von Beziehungen nochmal ist. Weil nämlich da Alltag weg ist und es ist klar, die Bedürfnisse sind oft sehr klar. Wir entspannen oder wir machen irgendwie auch was Nettes und so weiter. Also es ist eben...
Und die Aufmerksamkeit
ist genau. Und darum ist Urlaub immer was klappt. Und es gibt ja auch Paare, die retten sich von Urlaub zu Urlaub. So über viele, viele Jahre. Und darum meine ich das mit diesen sinnvollen gemeinsamen Paarzeit eben auch im Alltag, weil das ist, ja, der Urlaub kann dann eben die Oase sein, wo man auftankt, aber ich glaube, es braucht immer irgendwie auch zwischendurch mal Wasserhähne, wo man jedenfalls nochmal einen Schluck nehmen kann. Und da wird es wichtig sein eben, dass das Akku einfach nicht komplett auf Rot geht, sondern eben dann, ja, gemeinsam man dieses Paar-Akku eben auch auflädt und da wird es sinnvoll gemeinsam ein Paarzeit brauchen. So.
Darf ich kurz noch mal
hören? Ja,
also, was mir noch einfällt, ist, oder die Frage, die ja immer wieder aufkommt, und die finde ich, die drängt sich ja hier einfach auf bei dir, ja, als Sexualtherapeut, ist ja, welche Häufigkeit ist normal? Mhm. Ne? Und vor allem, also du hast ja im Grunde gerade schon so ein paar Antworten geliefert, aber was ich da auch interessant finde, gibt es einen Punkt, Carsten, wo du sagst, da ist so ein bisschen die Alarmstufe rot angesagt oder da geht es halt schon so in, du meintest ja ganz am Anfang meintest du, und dann schleicht sich das so ein, dann schläft die Sexualität ein. Kann man da irgendwie merken, wann es da so hingeht oder ne, kann man schon irgendwie sagen, okay, so und so häufig.
Risikofaktoren
meinst du? Ja, und auch so und so häufig hat man in der gesunden Partnerschaft doch Sex, also gibt es da vielleicht doch eine Zahl?
Ja, also eine Zahl wirst du nicht von mir hören dazu, weil ich das eben auch wirklich so finde, dass das jeder individuell eben auch nochmal entscheiden wird und da darum würde ich da lügen, einfach wenn ich sage, ja, so und so würde ich Ihnen empfehlen oder so und so ist das Wissenschaft, gibt es einfach erstmal nicht. So, ja, da wird, wenn man da irgendwas googelt oder so, wird man da irgendwelche Zahlen zu finden, aber wo ich dann denke, was ein Quatsch, also da hat man ja auch wieder eher so diesen Druck darin und diese Alarmzeichen, ich glaube, da hat doch jeder immer ein eigenes Gefühl für. So, eben so dieses, eine Unzufriedenheit kriegt man ja irgendwann mit. Die Frage ist eben, an welchem Punkt ich meine Unzufriedenheit äußere. Und da wird es eben Menschen geben, und das erlebe ich dann schon oft, dass Paare einfach irgendwann dann zu mir kommen und der Leidensdruck dann einfach so groß ist, dass dieser Punkt einfach natürlich schon lange, lange überschritten ist. So, und das ist, glaube ich, so dieses, wenn man das Gefühl hat, eine Unzufriedenheit zu haben, dann würde ich immer den Menschen sagen, boah, ja, dann fangt an, das ernst zu nehmen und fangt an, es in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren. Und wenn es dann eben nicht am Küchentisch funktioniert, und das ist manchmal so, dann muss man vielleicht eben auch externe Hilfe holen. Und dann muss nicht immer Sexual- und Paartherapeut sein. Die können auch zu dir kommen, Judith, oder zu dir, Cord. Ich glaube, da geht es einfach manchmal darum, jemanden extern nochmal zu haben, wo man so ein bisschen drauf gestoßen wird. Und da geht es nicht immer um Sexualtherapeuten oder wie auch immer. Ne? Mein Steuerberater würde sagen, du bist doch bescheuert, was du da sagst. Aber trotzdem finde ich das total wichtig. Da geht es nicht immer darum, sondern es geht darum, vielleicht auch einfach ein bisschen moderiert zu werden. Weil am Küchentisch das zu klären, ist eben nicht immer so easy. Und das eigene Auto wird man auch nicht immer in der Garage irgendwie flicken können. Da muss man auch manchmal nochmal zur Autowerkstatt gehen. Und das ist einfach bei so hoch emotionalen Themen wie Sexualität und Partnerschaft, ist es einfach total schwer.
Ich finde aber da auch zum Beispiel ganz wichtig zu betrachten, häufig ist es ja so, dass der eine, der möchte mehr, sagen wir mal zum Beispiel, und der andere ist eigentlich zufrieden mit dem Status, der gerade läuft. So, was ist in dem Fall, ne? Also wir haben ja gerade so darüber gesprochen, okay, wenn man die eigene Unzufriedenheit feststellt, ja, aber was ist denn, wenn die eigene Unzufriedenheit nur bei dem anderen ist, sozusagen, ne? Ja.
Und auch da wird es dann darum gehen, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, wie gehen wir jetzt mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen und diesen unterschiedlichen Bildern dann nochmal um? Also was heißt das dann für uns? Heißt das eben, die Person, die vielleicht weniger möchte, wird auch versuchen, dem anderen zuliebe? Oder heißt das eben so Thema wie Selbstbefriedigung? Wie auch immer. Also ne, das muss ja dann auch jedes Paar nochmal für sich entscheiden, wie man mit einer Unzufriedenheit umgeht. Das macht man aber in anderen Themenbereichen ja auch. Dass es Dinge gibt, wo man das Gefühl hat, boah, da bin ich unzufrieden, da will der andere was anderes als ich.
Zum Beispiel
so, Essen. Ja, Essen oder Wohnungskauf, Urlaub, wie auch immer. Und dann wird es darum gehen, sich zu einigen. Und am Ende des Tages muss ich dann gucken, wie sehr bin ich bereit, von meinen eigenen Bedürfnissen eben Abstand zu nehmen, und was mache ich damit, wenn ich eben merke, nee, das ist zu weit weg von meinem Bedürfnis. Dann muss ich anfangen, Konsequenzen zu ziehen, so wie bei anderen Bereichen auch, dass ich eben dann sage, na gut, da muss der eigene Popo auch immer derjenige sein, der einem dann letztendlich doch am nächsten ist, und wo man dann nochmal merkt, nee, da bin ich nicht bereit, Abstriche zu machen. Okay, aber damit kann man dann ja arbeiten. So, also damit können die Menschen dann ja auch arbeiten, weil da, glaube ich, hilft eine Klarheit. Klar, das wissen wir alle, dass Ehrlichkeit und Klarheit manchmal auch einfach wehtut. Ne? Ja, will klar. Ich ja auch jetzt gar nicht sagen, dass es nicht so ist.
Ja, klar.
Und trotzdem ist das aber, glaube ich, dann immer ein Grundfundament und ein Startpunkt für Veränderungen oder für ein Thema von, wir kriegen das gut hin. So.
Ich würde ganz gerne noch zu einer Sache, die hat Carsten schon vor ein paar Minuten gesagt, aber das Thema Bedürfnisse eingehen, noch ganz kurz. Und zwar das Thema, das ist tatsächlich hochkomplex, das lebe ich auch mal in therapeutischen Kontexten. Alleine der Aspekt, wie kompliziert das wird, merkt man ja, wenn man dann so sich überlegt, so was möchte ich jetzt für mich in der Sexualität, was weiß ich, was der andere will. Und dann nehmen wir einfach mal ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel das Thema haben, das ist jetzt seltener, aber es ist ein sehr plausibles Beispiel, also seltener in der Therapie, aber ein plausibles Beispiel, wie zum Beispiel Oralverkehr. Dann sagt dann, denkt dann vielleicht der Mann, okay, jetzt will die Frau vielleicht auch, oder die Frau denkt, der Mann will das. Und dann denkt dann, wenn dann die Frau zum Beispiel das dann macht beim Mann, dann denkt dann vielleicht der Mann, okay, vielleicht will ich das gar nicht, aber die Frau denkt, ich will das, dann lasse ich das jetzt mal laufen. Die Frau denkt so nach dem Motto, jetzt tue ich dir mal einen Gefallen. So, ja, ich mache ein sehr plakatives Beispiel. Aber worauf ich hinaus will, ist, beide denken vielleicht, die tun dem anderen einen Gefallen, aber eigentlich sind sie gar nicht bei dem, was sie eigentlich wollen. Also worauf ich hinaus will, ist, wie kompliziert das Thema der Bedürfnisse ist. Also das, was da gerade hier gesagt worden ist, man könnte so über Bedürfnisse reden. Ich glaube, man muss auch, wenn man so in die Tiefe geht, da dann, was dann auch mal in den vertiefenden Gesprächen bei Begleitung und so passiert, muss man dann auch natürlich herausfinden, so was will ich überhaupt für mich und kann ich das überhaupt? Ne? Weiß ich überhaupt, was ich für mich will? Weil das eine ist ja auch, ich denke, das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Ne? Wie erlebe ich Sexualität für mich alleine und wie erlebe ich Sexualität mit jemand anders zusammen? Wisst ihr, was ich meine? Weil man ja natürlich in der Partnerschaft nochmal mit einer anderen Person vielleicht auch ein ganz anderes Lustempfinden hat oder es ganz anders wahrnimmt, als wenn man das alleine macht oder so. Ne? Also ich will darauf hinaus, wie individuell Bedürfnisse sein können, und das, was Carsten sagt, ich denke, es ist immer Hammer. Das ist der genialste Faden, wenn man den gehen kann. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, war, dass vielleicht auch die Hörer sich auch nochmal hinterfragen, okay, Bedürfnisse, also vielleicht auch nochmal zu hinterfragen, so was sind meine Bedürfnisse oder was denke ich, was will der andere, und inwieweit besprechen wir das? Oder nehmen wir einfach nur an zu wissen, was der andere will? Wisst ihr, wie ich meine? Also, ne? Ihr wisst das bestimmt, aber...
Aber ich finde, was wir hier auch noch nicht so richtig in Betracht gezogen haben, ist, dass eine Beziehung ja aus wesentlich mehr besteht als, und das sage ich jetzt nicht als Frau, sondern einfach, ne, es ist ja wirklich häufig so...
Spannend, dass du das jetzt schon so erwähnst. Also,
ja, das,
das ist ja schon ein totales Rollenbild. So, ne? Also ich als Frau...
Ich wollte nicht jetzt das Klischee aufmachen, dass genau ich das anspreche, aber ne, es ist ja so, hier kommen ja viele Faktoren zusammen. Und jetzt, ich wollte gerade darauf auch hinaus, was ist denn jetzt, wenn der eine Partner wirklich viel Sex möchte und einen fordert? Die sexuelle Ebene ist auch wirklich eine gute, sage ich mal. Aber die Häufigkeit ist dann bei dem anderen Partner nicht unbedingt so wichtig wie für den einen. Und vor allem, du sagtest dann halt gerade so, und das fand ich auch total sinnvoll, man sollte dann schon sich selbst am nächsten sein und überlegen, okay, wie gehe ich mit der Situation um? Aber was ist denn, wenn wirklich alle Bereiche stimmen und das nur einfach sexuell nicht klappt? Und jetzt hast du gerade Kommunikation angesprochen. Klar, ne? Also ich glaube, das nehme ich auch so mit als den roten Faden. Aber ich mache jetzt mal das Thema auf. Was ist jetzt zum Beispiel der eine, weil das hast du ja begegnet dir ja auch in der Praxis, ist sexsüchtig. Mhm. Willst du da vielleicht mal so drauf eingehen? Oder was passiert denn wirklich, wenn einfach die Bilder so unterschiedlich sind, aber nur in diesem Bereich, im sexuellen Bereich, und alles andere läuft so gut, dass man sagt, okay, aber das kann doch nicht sein. Also man landet wahrscheinlich zwangsläufig dann bei dir in der Therapie oder, ne? Aber wie geht man damit?
Naja, oder ich denke, es wird sehr, sehr viele Paare geben, die da ihren Weg nochmal finden. Also bis hin zu offenen Beziehungen, wo es sehr, sehr klare Regeln dann braucht, was ich auch in der Praxis auch erlebe, dass man wirklich Regeln für offene Beziehungen bespricht und verhandelt und so weiter.
Was sind denn das? Also jetzt mal ganz konkret, würde mich mal interessieren.
Nein, aber das ist total unterschiedlich. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Aber es gibt dann Paare, die dann sagen, sie möchten auf jeden Fall zum Beispiel gar nichts davon wissen, wenn es andere sexuelle Kontakte gibt. Andere, die wollen es sehr genau wissen. Also das ist total individuell. Aber ich glaube, also bei diesem Thema offene Beziehung muss man schon nochmal sagen, dass es Menschen gibt, die zu uns in die Praxis kommen mit dem Wunsch, und man schon aber sehr oft dann nochmal merkt, ja, der Wunsch ist erstmal schön und gut, aber auch da Emotionen und Gefühle dann nochmal einen Strich durch die Rechnung dann nochmal machen. Also das ist eben ja auch wieder, was gesellschaftlich gerade ein Riesenthema ist, offene Beziehungen, Swingerclubs und so weiter, was einem da eben schon auch suggeriert wird nochmal, dann kommen Menschen mit dem Wunsch, Praxis sieht dann manchmal dann eben auch nochmal anders aus. Aber auch da, das muss ja jeder Mensch dann nochmal für sich selber wissen. Und so wird es dann eben sein, wenn jemand ganz andere Bedürfnisse hat, dann wird man sich am Ende des Tages fragen müssen, reicht dann das, was wir trotzdem in der Beziehung haben, ist das so gut, dass wir eben trotzdem hier gut miteinander leben können? Oder ist dann eben dieser einzelne Bereich dann irgendwie nochmal der entscheidende, warum wir auch sagen, nee, das schafft die Beziehung dann nochmal nicht. Und das ist wird legitim sein. Es gibt einfach Bereiche, da werden Menschen nicht verhandeln können aus ihrer eigenen Überzeugung. Das ist ja auch in Ordnung. Und so dieses Thema, das hast du ja gerade auch nochmal angesprochen, wenn es um Sucht geht, ist es schon auch nochmal so, dass wir zum Thema Sexsucht und vor allem dann aber auch Pornografiesucht schon auch nochmal arbeiten. Es wird auch ein größeres Thema, das merkt man schon, weil das Spannende ja, oder warum das für Menschen einfach nochmal so eine große Bedeutung haben kann, sowas wie Pornografie, ist, selbstbestimmter kann Sexualität ja nicht sein. Ich muss mich mit keinem austauschen. Ich habe in der Hand, was ich wann wie sehe, ob ich vorspule, zurückspule, wie die Protagonisten aussehen und so weiter. Also selbstbestimmter geht ja gar nicht. Und darum ist das eben auch für Menschen so interessant. Und dann ist es eben genauso wie andere Süchte einfach eine stoffungebundene Sucht, wo es dann auch erstmal, das klingt vielleicht irgendwie schwierig, aber da geht es dann auch um Entzug. Also da geht es dann wirklich darum, Trigger letztendlich nochmal rauszunehmen. Also man fängt an, mit den Menschen zu erarbeiten, an welchen Punkten sie überhaupt an Sexualität denken. Manchmal ist es dann so, ich hatte mal einen Menschen, der ist immer auf seinem Arbeitsweg an einem Sexshop vorbeigefahren. Mit dem haben wir einen neuen Arbeitsweg entwickelt. Also ne, das sind dann schon nochmal Themen und so dieses süchtige Verhalten. Ich glaube, ja, das kommt insofern auch nochmal, weil der Druck auf der einen Seite größer ist, viel Sexualität haben zu müssen, warum auch immer. Und eben wirklich so diese Unabhängigkeit, die durch Pornografie eben auch nochmal ermöglicht wird. Dann sind wir noch nicht. Das wäre auch nochmal eine ganz andere Sendung, was wir in den nächsten Jahren mit Sexrobotern und so weiter irgendwie auch nochmal. Also da wird einiges noch auf uns zukommen, zu 100%.
Ich würde auch vorschlagen, anhand der Zeit, das war vielleicht, ich weiß nicht, ob wir noch das jetzt noch neue Themen aufmachen sollten. Ich würde sonst sagen, haben wir die wichtigsten grundlegenden Sachen ja schon angesprochen, oder?
Also, das heißt, nicht,
also, weil wir können auch stundenlang weiterreden, so ist das nicht gemeint, aber...
Ja, nee, mir ist es egal.
Weil ich glaube, ja, weil ansonsten, also mein Gefühl ist, wir würden jetzt tatsächlich mehr in so in vertiefende Dinge reingehen und ich denke, das ist so ein guter...
Ich finde, jetzt wird es gerade erst spannend. Also
okay, alles klar, gut, habe ich nichts gesagt.
Meiner Meinung nach, ich finde, wir haben jetzt gerade so die Definition irgendwie... Und jetzt geht es ja eigentlich erst um, wann es so richtig problematisch wird, weil, aber ich meine, gut, das müsste, glaubt ihr, das wäre jetzt schon zu viel, oder was? Carsten, was ist denn dein Eindruck?
Also ich finde, was ich ganz schön finde, also ja, wir können natürlich über problematische Dinge sprechen, absolut, das ist ja auch ein Teil, und das ist ja auch nochmal spannend, und trotzdem finde ich erstmal schön, dass wir über sehr viel Positives und Schönes gesprochen haben, weil das ist ja schon auch was, was ich irgendwie auch nochmal wichtig finde. Sexualität ist ja erstmal was Schönes, was Gutes, was wir total gerne machen, wo ganz viel Emotionen und Gefühle irgendwie nochmal drin sind und was einfach den Menschen auch unglaublich viel geben kann. Und das ist doch erstmal, finde ich, auch ein ganz wichtiger Part. Und dann gibt es natürlich auch was, dass Menschen über Sexualität vielleicht auch Gewalt ausüben oder über Grenzen gehen und so. Aber das ist ein Mini-Teil von Sexualität. Also es wird viel mehr positive und schöne Sexualität zwischen Menschen geben als eben sexuelle Gewalt. Und das ist eben aber auch was ich schon erlebe, dass dieses sexuelle Gewalt-Thema einfach an vielen Stellen ganz schön schwer ins Gewicht nochmal fällt, auch in so einer gesellschaftlichen Ebene, weil wenn man auch so gesetzlich oder Menschenrechte und so, es gibt überall den Schutz vor sexueller Gewalt, aber es gibt nirgendwo das Recht auf Sexualität ausleben. So, also ne, da wird auch der Schutz nochmal in den Vordergrund gestellt, was ja auch wichtig ist, ich will nicht in Schutz klein reden. Und trotzdem finde ich eben so erstmal, Sexualität ist was Schönes, was Gutes, und da haben wir jetzt ja erstmal schön drüber gesprochen, und das finde ich total wichtig.
Mir fällt jetzt noch ein, weil wir bleiben ja im Grunde gerade noch bei der gesunden Entwicklung der Sexualität. Also wir waren ja jetzt noch, bis auf Sexsucht, waren wir ja noch nicht so richtig in den Themen, die, glaube ich, problematisch sind oder Störungen wären. Und da hätte ich doch noch die Frage, die sich so anschließt. Und dann können wir vielleicht auch mal die Frage an die Hörer abgeben, was die sich wünschen würden, vielleicht für die nächste Folge, also wo wir tiefer drin oder tiefer reingehen sollten. Aber Carsten, was ich nochmal spannend finde, ist, weil wir jetzt auch gerade so einen Verlauf von Beziehungen oder der Entwicklung des Menschen betrachtet haben. Was sagst du denn wirklich, sagen wir mal, bei Paaren, die Jahre, Jahrzehnte miteinander verbracht haben und einfach sich ja in- und auswendig kennen und das wahrscheinlich auch irgendwann so ein mechanischer Ablauf wird, ne, der Sex. Kann man da dieses Feuer wirklich komplett neu entflammen oder nicht komplett, aber so gibt es die Möglichkeit, ne, da wirklich eine ganz neue Form der Sinnlichkeit und ihr wisst, was ich meine.
Ravioli wieder neu zu entdecken.
Ja, genau. Also ich glaube, ja, absolut. Aber es wird einfach komplett anders sein als das, was man mal am Anfang hatte. Und dann ist ja eben die Frage, bin ich da eben auch offen für, einfach auch neue Dinge mit meinem Partner, Partnerin eben nochmal zu entwickeln. Und das,
aber sind nicht nach 40 Jahren die Experimentier-Dinge...
Meinst du Tantra?
Komplett ausgestellt.
Kamasutra.
Ist doch auch vielleicht so ein bisschen der Werkzeugkoffer aufgebraucht. Ne? Ja, und es muss ja auch nicht, oder man ist vielleicht auch nicht so der Freund von Werkzeugkoffern und dann denkt man sich so, okay, aber trotzdem, ne, irgendwie, also was können wir denn jetzt noch machen?
Ne? Ja, und ich glaube eben, es geht nicht um die Vielfältigkeit. Es geht nicht darum, dass die Tüte immer bunter werden muss oder der Werkzeugkoffer, sondern auch da, glaube ich, darf es doch auch ein Part von, man muss eben sich nicht mehr immer neue Dinge überlegen. Und das, glaube ich, wird ein ganz großer Reiz auch für Menschen sein, eben auch das Gefühl von, ich muss mir jetzt eben nicht noch überlegen, was der andere gerade gut oder wie auch immer, sondern eben da darf doch auch eine Routine ein total schönes Gefühl sein. Nämlich zu wissen, ich weiß, was der andere eben auch nochmal mag. Und ich weiß eben auch, was sich verändert. Und es ist ja schon so, dass im Laufe des Lebens auch sowas wie Penetration oder Orgasmusfixierung einfach auch nochmal weniger wird, weil vielleicht auch körperliche Veränderungen nochmal reinkommen. Und das finde ich dann eben auch nochmal spannend. Wie kann man denn trotzdem Sexualität vielleicht auch leben ohne Penetration? Und wo kann ich trotzdem irgendwie auch schöne Gefühle haben, diese lustvollen Momente, Sinnlichkeit? Das sind eben auch nochmal so Dinge. Ich glaube, da wird sich dann einfach nochmal viel tun und eben auch nochmal verändern. Und ja, ich erlebe da wirklich auch Paare, die ihre Sexualität so schön dann eben auch nochmal neu erleben und entwickeln, weil sie einfach morgens wach werden und einfach dieses riesen Verbundenheitsgefühl haben von wow, das ist immer noch der Mensch, den ich irgendwie liebe und wenn ich den küsse, habe ich ein gutes Gefühl und das ist ja auch ein Part von Sexualität und das finde ich so, so schön einfach auch an meinem Job da einfach viele glückliche Menschen zu erleben, die einfach immer noch total verliebt sind und darum ist das ja auch manchmal so schwierig, wenn man nicht verliebt wäre, dann würde es einem auch manchmal nicht so wehtun und das ist einfach der wichtige und der schöne Part dann eben auch.
Ja, wenn ihr wollt. Ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz. Mhm.
Finde ich auch. Das ist echt ganz gut. Ja,
hast du noch was hinzuzufügen?
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also für mich, also ich würde darauf brennen, das war Carsten auf jeden Fall, wenn er möchte und Zeit hat, nochmal einladen. Weil mich hat das sehr, sehr, ich habe vieles auch nochmal jetzt aus anderer Sicht gesehen und auch einiges Neues war für mich auch dabei.
Für mich auch.
Und ganz, 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 ganz toll. Und ich sehe, und das war auch mein Gefühl, wie wichtig das Thema einfach ist. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall auch zu gucken, Carsten. Du machst ja auch Veranstaltungen, kann ich auch nur sagen, ne? Richtig, ne? Oder? Mhm. Ne? Das heißt, also da kann man auch mal nachgucken. Genau, also lohnt sich auf jeden Fall. Also,
ja. Ich finde es auch ganz toll, Carsten, dass du da warst und
ja.
Einfach wirklich ja, erstmal das Thema grundlegend näher gebracht hast und auch, glaube ich, ganz viele wichtige Sachen gesagt hast, die man sich, glaube ich, auch erstmal so durch den Kopf gehen lassen sollte. Aber ich für meinen Teil muss wirklich sagen, also ich finde, wir haben es gerade noch so die Spitze des Eisbergs angekratzt.
Ja, ja,
ich meine, da werden wir jetzt auch recht geben. Und ich würde jetzt wirklich den Aufruf auch starten. Wir haben jetzt hier eine Grundlagenarbeit geliefert zu dem Thema vielleicht. Ich weiß nicht, Carsten?
Ja, ja, absolut.
Fühlt sich das für dich auch so an? Weil du bist der
Experte. Das ist ja gekratzt.
Auf jeden Fall. Also Grundlage von wegen
Verpflichtungen für nächsten...
Ja.
Für weitere 20 Folgen mindestens.
So, und genau, jetzt ist er gekettet an uns.
Nee, Quatsch.
Ja, aber klar. Dass du vielleicht, oder dass wir vielleicht die Hörer wirklich animieren zu sagen, was brennt euch denn unter den Fingernägeln? Was würdet ihr denn gerne noch hören? Also welches spezifische Thema, zum Beispiel sexuelle Gewalt oder ne, das Thema Fremdgehen, Erektionsprobleme ist ja, glaube ich, auch, hattest du auch mal angesprochen, dann halt eine Sexsucht oder all die Dinge. Ich glaube, da gibt es wirklich ganz, ganz viel.
Ja. Ja, gerne. Also von daher, ja.
Und ja.
Ja.
Ich bin gespannt. Genau, stellen Sie Ihre Fragen.
Ja.
Alles cool.
Ja.
Ich freue mich drauf.
Ja. Schön. Dann sammeln wir erstmal
Und
dann, Carsten, melden wir uns wieder bei dir und sagen, so, zack, hier, neue Folge.
So machen wir es.
Dann kommst du wieder vorbei.
Ja, schön. Ja, vielen Dank. Dann, genau, komm gut zurück nach Hause.
Danke.
Genau. Und einen guten Start in die Woche, beziehungsweise wir veröffentlichen ja mal dienstags. Dann einen schönen Abend und einen schönen Mittwoch.
Schön, dass ihr wieder alle dabei wart. Genau. Und schön, dass ihr da wart, Carsten.
Ja, danke.
Ja.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wahnsinn. Also für mich ist die Folge eigentlich nur so verflogen. Das Thema ist unglaublich spannend. Ihr merkt, wir hatten super viel zu erzählen. Wir sind ja gerade erst da reingekommen und hätten noch ganz viele neue Themen aufmachen können. Deswegen, Carsten wird auf jeden Fall wiederkommen, so viel ist klar. Und wenn euch noch was einfallen sollte zu Carsten, irgendeine Idee, eine Frage, ein Themenvorschlag für Sexualität, als auch darüber hinaus, wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne mit uns teilen wollt, eine Anregung für eine weitere Folge, wenn ihr Experte auf einem Gebiet seid und gerne dazu mit uns drüber sprechen wollt, weil das Thema unterpräsentiert ist oder irgendwie, sag ich mal, mit Vorurteilen behaftet, was auch immer, lasst es uns wissen. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr offen für jedes Feedback und jede Kritik oder Anmerkung, die uns weiterbringt. Nächstes Mal haben wir auch wieder einen Gast bei uns am Tisch, der mit einer wirklich großen Erfahrung bei uns sitzt und wirklich Experte auf seinem Gebiet ist. Wir gehen diesmal in eine etwas düsterere Ecke, aber es wird durchaus nicht weniger spannend und sehr, sehr interessant. Deswegen also beim nächsten Mal seid auch wieder dabei. Wir würden uns riesig freuen und bis dahin habt eine gute Zeit.